Botschafter der Versöhnung überschrieben. Ich lese aus 2. Korinther 5, die Verse 11 bis 21. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen, aber vor Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch vor eurem Gewissen offenbar sind. Damit empfehlen wir uns nicht abermals bei euch, sondern geben euch Anlass, euch unser zu rühmen, damit ihr antworten könnt denen, die sich des Äußeren rühmen und nicht des Herzens. Denn wenn wir außer uns waren, so war es für Gott. Sind wir aber besonnen, so sind wir es für euch. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Sie können sich widersetzen und ich bete dann. Herr, ich danke dir für dein Wort an diesem Morgen. Ich möchte dich bitten, dass du es segnest an Hörer und an Redner. Herr, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Der 2. Korintherbrief ist ja von Paulus geschrieben. Und wer sich da ein bisschen auskennt, weiß, dass das keine Love Story gewesen ist, keine großartige Liebesgeschichte zwischen Paulus und der Gemeinde in Korinth. Denn wie sonst schreibt er zum Beispiel im Vers 13, denn wenn wir außer uns waren, so war es für Gott, sind wir aber besonnen, so sind wir es für euch. Also Paulus schreibt in diesem Brief, dass er außer sich gewesen ist für Gott. Außer sich sein, das ist ja vielleicht so etwas wie aus der Haut fahren oder man spricht manchmal, ich explodiere gleich oder ein cholerischer Anfall. Und sowas hat dann Paulus, sowas ist Paulus dann in der Gemeinde in Korinth passiert. Die Theologen haben auch rekonstruiert, dass Paulus insgesamt 4 Briefe nach Korinth geschickt hat und 2 davon sind uns dann in der Bibel überliefert. Ein Brief wird dann sogar als Tränenbrief bezeichnet. Paulus hat mit Irrlehrern in dieser Gemeinde zu kämpfen und er versucht der Gemeinde klarzumachen, dass es nicht auf die äußeren Dinge ankommt, sondern wie es im Vers 12 steht, auf die Herzenshaltung. Damit empfehlen wir uns nicht abermals bei euch, sondern geben euch Anlass, euch unser zu rühmen, damit ihr antworten könnt denen, die sich des Äußeren rühmen und nicht des Herzens. Paulus betont in den Korintherbriefen immer wieder, wie wichtig es ist, sich auf Gott auszurichten. Es ist nicht von Bedeutung, ob Apollos oder Paulus der größte Apostel ist. Und es ist auch nicht von Bedeutung, zum Beispiel, wie viele Geistesgaben ein Mensch hat und ob er sie ausübt. Im Evangelium geht es einzig und allein um die gute Nachricht von Jesus Christus. Und darum geht es Paulus auch. Ihm geht es darum, Jesus hochzuhalten. Ihm geht es um die Bedeutung von Jesus für uns. Deswegen schreibt er dann auch in den Versen 18 und 19, die ich nochmal lese. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Paulus schreibt da, Gott bringt Versöhnung und Versöhnung bringt Frieden. Frieden zwischen Mensch und Gott und auch Frieden zwischen Menschen. Diese Botschaft des Friedens und der Versöhnung zieht sich durch das komplette Alte Testament, zieht sich durch die komplette Bibel. Im Alten Testament zum Beispiel, wenn man sich die Zeit der Könige anguckt, ist es immer so, hat Juda einen gottesfürchtigen König, folgt das Volk Gott nach. Ja, dann ging es Juda auch gut, dann ging es dem Volk gut, dann hatte es Ruhe vor seinen Feinden. Dann gab es keine äußeren Angriffe, dann ging es dem Volk im Land wirtschaftlich gut, die Menschen hatten genug zu essen. Dann gelangen auch Kriegszüge, dann war das Volk militärisch auch erfolgreich. Sie kennen die Geschichten aus den Königen bestimmt. Da gab es dann halt auch Regenten, die nicht so Gott nachgefolgt sind. Und da war es dann immer das Gegenteil. Hat ein König Gott nicht gefürchtet, dann ging es dem Volk nicht so gut. Dann wurden Kämpfe verloren, wurden Schlachten verloren und am Ende gingen beide Königreiche unter. Also eine wichtige Botschaft oder eine der Hauptbotschaften in der Bibel ist die Versöhnung und Frieden zwischen Gott und Mensch. Zwischen Gott und seinen Menschen. Und wenn ich vorhin von dem Volk Israel gesprochen habe, dann sind wir heute in dieser Nachfolge als Gottes Volk. Und deswegen müssen wir uns auch immer wieder fragen, ob wir in Versöhnung mit Gott leben. Und weil sich dieses Thema Frieden und Versöhnung wie so ein roter Faden durch die Bibel zieht, wage ich auch mal die These: Vergebung und Versöhnung sind der wesentliche Markenkern des Christentums. Unser Herr und Heiland, Jesus Christus, spricht schon in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 9. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ich bin ja noch ein bisschen jünger, da hat man noch Träume. Und ich träume davon, dass dieser christliche Markenkern, wie ich ihn mal nenne, im Leben eines jeden Christen, im Leben eines jeden Nachfolger Jesu Christi sichtbar wird. Und das nicht nur im Leben des Einzelnen, sondern auch in Gemeinde, in Gemeinschaft von Christen. Dass Gemeinde ein Ort ist, wo Vergebung und Versöhnung kontinuierlich praktiziert werden. Nun ist es bestimmt so, dass Versöhnung theologisch, wissenschaftlich nicht sonderlich anspruchsvoll oder kompliziert ist. Was die Sache schwieriger macht, ist, dass wir es da mit Menschen zu tun haben. Ich zuallererst mit mir selber. Und so wie ich mich kenne, weiß ich dann, dass es dann nicht nur eine theoretische Betrachtung ist, sondern dass es halt um mich selber geht. Mein Leben, meine Einstellung darum, ob und wie weit ich mich von Jesus verändern lassen möchte. Während der Predigtvorbereitung hat mich dann am Freitag die Tageslosung überrascht oder bestätigt oder passt dann zu dieser These, die ich gerade aufgestellt habe. Am Freitag stand in Micha 5, Vers 4, er wird der Friede sein. Und damit ist Jesus Christus gemeint. In Jesus Christus finden wir Friede. Er wird und möchte unser Friede sein. Er möchte für uns Frieden schaffen und uns Frieden verschaffen. Und aus dem Neuen Testament stammt dann der Vers aus Hebräer 12, Vers 14. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Jagt dem Frieden nach mit jedermann. Ich persönlich komme da leicht ins Schwitzen. Wenn ich mich frage, ist denn dieser Anspruch wirklich zu schaffen? Und irgendwie ist es dann ja so eine weitere Forderung, ein weiterer Anspruch, den die Bibel an uns stellt. Und Kritiker der Bibel und des christlichen Glaubens sagen dann ja auch, Mensch, ihr mit euren ganzen Forderungen, die Bibel an euch stellt, da gibt es die 10 Gebote, da gibt es die Bergpredigt, die uns zu was auffordert, da gibt es dann die Forderung nach Gewaltlosigkeit, Nächstenliebe. Und sie könnten sicherlich noch viele andere Punkte aufführen. Ganz schön viel, was Gott da von uns möchte. Deswegen muss ich jetzt ein großes Aber sagen. Aber wir müssen ja diesen Kampf nicht alleine angehen. Wir müssen nicht alleine der Einheit und dieser Gebote nachlaufen. Wir können und sollen auf Gottes Hilfe vertrauen. Und deshalb möchte ich nun zu einem etwas praktischeren Teil kommen. Denn es wäre ja überhaupt nicht fair von mir, wenn ich jetzt Ihnen einfach nur einen Forderungskatalog vortrage und Sie dann nach Hause schicke und Sie keine Ahnung haben, wie Sie denn damit dann weiter umgehen sollen. Deswegen habe ich heute einmal 3 Ebenen der Versöhnung mitgebracht. Das können Sie dann auch auf den Predigtzetteln mitlesen. Die erste Ebene, Versöhnung mit Gott selbst. Die zweite Ebene, Versöhnung mit mir. Und die dritte Ebene, Versöhnung mit meinen Mitmenschen. Komme ich zur ersten Ebene, Versöhnung mit Gott. Ist das eigentlich leicht und einfach, sich mit Gott zu versöhnen? Gott. Bevor ich da jetzt ins Spekulieren komme, gehe ich einfach mal davon aus, dass Paulus die Wahrheit sagt. Und dann gehe ich hundertprozentig davon aus, dass wir Versöhnung mit Gott brauchen, denn Paulus fordert uns im 2. Korinther 5, Vers 20, also ein Vers, den ich schon vorgelesen habe, auf: Lasst euch versöhnen mit Gott. Also scheint das nötig zu sein. Aber ist das wirklich nötig? Habe ich denn von mir aus irgendwie Gott den Krieg erklärt oder hatte ich Unfrieden mit Gott? Ich habe einen Freund, der heißt Nihat und der ist evangelischer Pastor in Bethlehem. Und von seiner Geschichte möchte ich kurz erzählen. Bethlehem, da klingelt es, für uns ist das Israel, das ist der Geburtsort unseres Herrn und Heiland. Heute ist es aber politisch, gehört es zur Westbank oder zum Westjordanland oder zu den von Israel besetzten Gebieten, wie es vielleicht Palästinenser sagen würden. Und das ist auch das, was diesen Nihat so besonders macht. Er ist Palästinenser, also er ist Araber. Und er wurde als Moslem geboren. Dann lernte er Jesus Christus kennen, studierte Theologie in Deutschland. Und heute ist er einer der angesehensten Leitungspersönlichkeiten innerhalb der palästinensischen christlichen Gemeinde. Dieser Nihat hat mir seine Geschichte der Versöhnung mit Gott erzählt. Und mir ging sie ziemlich unter die Haut. Also, er ist in diesen besetzten Gebieten aufgewachsen und irgendwann kam er in Kontakt mit Christen und fing an, die Bibel zu lesen. Da wurde er wütend auf Gott, ziemlich wütend. Und hat sich gefragt: Gott, warum hast du eine solche Theologie über Israel in der Bibel? Warum gibst du Israel solche Prophetien? Er konnte das einfach nicht verstehen, weil er erlebte Israel von anderer Seite. Und in Nihat regte sich dann deutlicher Widerstand gegen Gott. Aber das Schöne bei Gott ist ja, dass er Geduld mit Menschen hat, mit uns Menschen. Er hatte sogar mit Nihat Geduld. Irgendwann hat Nihat dann Gott gegenüber seine Wut eingestanden. Und dann hat er von Gott ein ganz neues Verständnis für Gottes Heilsplan bekommen. Und auf einmal kam Versöhnung in die Beziehung zwischen Nihat und Gott. Er konnte sich das selber nicht erklären, aber er hatte auf einmal Frieden mit Gott. Nun hat meine Generation Kriegsbesatzung, Feindschaft zu anderen Nationen nicht so kennengelernt. Aber als Nihat mir davon erzählt hat, konnte ich mitfühlen, was da in ihm los gewesen sein muss. Und als er mir die Geschichte von seinem Leben erzählt hat, war ich total fasziniert darüber, was für ein Versöhnungswerk Gott in Jesus Christus verbracht hat. Höchstwahrscheinlich können nur noch wenige von ihnen Besatzungssoldaten als Versöhnungshindernis mit Gott aufführen. Wenn ich das ein bisschen weiter fasse, dann waren das bei Nihat seine Lebensumstände, dass er halt als Palästinenser in Bethlehem gelebt hat. Das war ein Versöhnungshindernis mit Gott. Und so Versöhnungshindernisse mit Gott gibt es höchstwahrscheinlich auch in Deutschland. Und auch in Deutschland leben Menschen in Unfrieden mit Gott. Das ist uns wirklich allen bewusst. Und sie klagen dann Gott an. Und das tun, glaube ich, denke ich, nicht nur Menschen, die Jesus nicht kennen. Bei diesen Menschen, die Jesus nicht kennen, ist es ja logisch, dass sie mit Gott Versöhnung brauchen. Das wird hier regelmäßig von der Kanzel gelehrt. Aber ich denke, dass auch wir Christen immer wieder Versöhnung mit Gott brauchen. Auch bei Christen gibt es Lebensumstände, die einfach zum Verzweifeln sind. Möglicherweise ist es die jahrelange erfolglose Partnersuche oder die Beziehung ist in einer schwierigen Situation oder in einer Krise oder Ehe ist sogar eine Dauerkrise. Dann lautet vielleicht der Vorwurf an Gott: Warum nur habe ich so einen schrecklichen Partner? Vielleicht sind auch die Kinder nicht so, wie man sich Kinder wünscht und es ist zum Verzweifeln mit ihnen. Dann lautet die Klage: Gott, warum passiert mir das gerade? Warum hast du mir solche Kinder gegeben? Oder die Arbeitsstelle, die Gesundheit, das Bankkonto entspricht nicht den Vorstellungen, die wir so haben. Und auf einmal kommt die Frage: Gott, warum ist das alles so? Ich möchte jetzt nicht noch mehr Konstellationen konstruieren, aber falls du irgendetwas hast, worüber du mit Gott haderst, an Gott zweifelst, mit ihm unzufrieden bist, dann rufe ich mit Paulus aus: Lasst euch versöhnen mit Gott. Nihat hat mir dazu Folgendes berichtet: Die Versöhnung mit Gott hat mich mit seiner Liebe erfüllt. Paulus schreibt in Philipper 4, Vers 7 von etwas, was für mich ein Wunder ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. hat dieses Wunder erlebt, dass auf einmal Friede Gottes in sein Herz eingezogen ist. So etwas passiert plötzlich und unerwartet. Und das ist einfach ein Geschenk, wenn Gott solche Versöhnung schenkt. Das ist also die erste Ebene der Versöhnung, Versöhnung mit Gott selbst. Ich sage das so, weil ich davon überzeugt bin, dass Gott dieses Wunder tun kann und dass Gott ihnen damit auch die Hand reicht. Nun komme ich zum zweiten Punkt, die zweite Ebene, Versöhnung mit mir. Das ist schon irgendwie ein komischer Gedanke. Wenn du Christ wirst, Buße tust, Vergebung von Schuld und Sünden erfährst, dann gilt dieser Satz aus dem Predigstext für sie. Das ist der Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Theologisch gesprochen ist der alte Mensch mit Christus gestorben durch die Kraft der Auferstehung. Und dann wird er durch die Auferstehung Christi, ja, wird er neu geboren. Oder wie Billy Graham immer sagte, you must be born again, von neuem geboren werden. Damit ist die Brücke zu Gott auf einmal begehrt und belastbar. Es bleibt so ein bisschen wie bei einem Zeugenschutzprogramm. Dann steht man auf Gottes Seite und erfährt seinen Schutz. Und durch Tod und Auferstehung Jesu Christi bekommen wir dann auch eine neue Identität in Christus. Klar, der äußere Mensch, da verändert sich erstmal nicht wesentlich. Aber im Inneren, im Herzen, ich nenne es mal die Staatsangehörigkeit der Seele, meiner Seele, da verändert sich dann ganz viel. Aus eigener Erfahrung kann ich dann irgendwie sagen, dass wir Menschen oder ich mir dann auch selber sehr oft selber im Weg stehe. Und deswegen müssen wir diese Vergebung unserer Schuld auch für uns annehmen. Ich habe in dieser Woche einen Film gesehen und der hat mich dazu nicht betroffen gemacht oder ist auch ein Beispiel dafür, wie wichtig das ist, sich selber zu vergeben. Der Film heißt Rain Over Me, die Liebe in mir. Die Hauptperson ist ein gebrochener Mann, sein Witwer. Seine Familie, die kam bei den Anschlägen am 11. September 2001 in New York ums Leben. Seine Familie, seine Frau und seine drei Kinder, die saßen in einem der Flugzeuge. Psychologen, die haben dann für alles gleichen Namen und sie nannten es posttraumatische Belastungsstörung. Vor diesem Tag war Charlie, so heißt er, ein erfolgreicher Mann, er war Zahnarzt, er hatte studiert, er verdiente gutes Geld und war glücklich mit seiner Familie. Und dann auf einmal war sein Leben ganz anders, als seine Familie ums Leben kam. Dann spielte er stundenlang Computerspiele, trommelte in einer Rockband oder fuhr mit seinem Roller ziellos durch New York. In dem Film haben dann die Psychologen das Gutachten erstellt, dass er sich nicht mehr altersgemäß verhält. Irgendwann fängt er dann an, in diesem Film von seiner Geschichte zu erzählen. Von seiner Frau, seinen drei Töchtern und vom letzten Telefonat mit seiner Frau. Das war kurz bevor seine Frau in das Flugzeug stieg. Sie sprachen über den Küchenumbau. Seine Frau und die Töchter hatten Pläne dafür gemacht und Charlie war aber in Eile und hatte gar keine Lust, so richtig zuzuhören. Er war eher unfreundlich zu seiner Frau und hat versucht, sie abzuwimmeln. Und das war dann der letzte Kontakt, den er zu seiner Frau gehabt hat. Er konnte natürlich nicht ahnen, was an diesem Tag noch alles so passieren wird. Und auf dem Weg zum Flughafen hörte er dann von den Anschlägen. Und bei der Ankunft am Flughafen hörte er dann, dass seine Familie in einer der Maschinen gesessen hatte. Und das letzte Gespräch mit seiner Frau, das drehte sich um den Küchenumbau. Seitdem hat Charlie dann alle zwei Monate die Küche umgebaut. Er hat die Wände neu gestrichen, er hat die Möbel umgestellt. Das war irgendwie wie so eine Endlosschleife. Er konnte sich sein Verhalten seiner Frau gegenüber einfach nicht vergeben. Er konnte sich nicht mit sich selbst versöhnen. Natürlich, und da haben Sie recht, das ist jetzt eine ziemlich außergewöhnliche Geschichte und eine ziemlich heftige Geschichte. Aber irgendwie sind ja heute Fernsehen und Zeitungen voll von Menschen, die Probleme mit Selbstannahme und mit Selbstversöhnung haben. Da gibt es Mädchen und Frauen, die sich immer zu dick finden, egal wie dünn sie sind und sich sogar zu Tode hungern. Oder Menschen, die in Alkohol und Drogen flüchten, um irgendwie aus ihrem Alltagsleben herauszukommen. Und vermutlich kenne ich selber auch noch viele Symptome und Anzeichen davon, dass Menschen tun, die sich nicht mit sich selbst versöhnen können. Deswegen möchte ich nochmal den Vers lesen und uns zurufen, den ich über die zweite Ebene der Versöhnung mit mir gestellt habe. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Versöhnung mit mir selbst ist in Christus möglich. Der Jünger und Apostel Johannes drückt diesen Sachverhalt so aus, Johannes 1, die Verse 12 und 13. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Als Christen sind wir Gottes Kinder und Gott akzeptiert sie, Gott akzeptiert dich. Und es gibt nur einen Feind auf dieser Welt, der uns etwas zusetzen möchte. Und das ist der Teufel oder der Satan oder der Diabolos, der Durcheinanderbringer. Der Feind bin nicht ich. Das sind nicht meine Lebensumstände oder mein Lebensumfeld. Und der Feind ist auch nicht Gott. Deswegen ist diese zweite Ebene, die ich finde, so wichtig, Versöhnung mit mir zu leben. Damit komme ich dann schon zur dritten und letzten Ebene der Versöhnung, Versöhnung mit anderen. Vielleicht oder vermutlich ist dies der schwierigste Punkt. Bislang ging es immer nur um Gott und mich selbst und Versöhnung mit Gott und Versöhnung mit mir selbst. Da kann auch kein anderer richtig reinschauen, da kriegt kein anderer mit, was da so läuft. Jetzt kommen auf einmal andere Menschen ins Spiel. Spätestens hier muss ich dann noch was Persönliches loswerden oder ein eigenes Statement. Die Vorbereitung einer Predigt über so ein Thema ist nicht einfach. Zumal wenn es dann auch noch die erste Predigt von dieser Kanzel ist. Was für Sie dann ungefähr 30 Minuten zuhören sind, waren für mich dann 2 bis 3 Wochen Nachdenken, Beten, Bibel lesen, nachschlagen und schreiben. Und Predigtvorbereitung macht zuallererst etwas mit dem Prediger. Gott selbst arbeitet in der Vorbereitung einer Predigt mit und er arbeitet an dem Verkündiger. Deshalb, wenn ich dann über Vergebung und Versöhnung, über Frieden mit Gott und Menschen spreche, dann spreche ich auch immer zuallererst zu mir selbst. Und wieder stellt sich mir dann selbst die Frage, wie sieht es denn bei dir aus? Wie stehst du, Thorsten, zu den Ebenen 1 bis 3? Wie gehe ich damit um? Und welche Schritte der Versöhnung bin ich bereit zu gehen? Das ist einfach, denke ich, notwendig, das nochmal loszuwerden. Also die dritte Ebene der Versöhnung, Versöhnung mit anderen. In der Evangeliumslesung des heutigen Gottesdienstes wurde das sogenannte Gleichnis vom Schalksknecht gelesen. Und zur Einleitung stellt Petrus die folgende Frage: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Das ist schon eine Ansage. Petrus, das ist ja der, der irgendwie, wenn man sich mit ihm beschäftigt, öfter mal den Mund ein bisschen voll nimmt. Und so hat er sich auch gedacht: Ich sage 7-mal. Man muss wissen, so damals gab es also die rabbinischen Gesetze, die gültige rabbinische Lehre, und die forderten 3-malige Vergebung. Petrus, der wollte dann vielleicht vor Jesus ein bisschen glänzen und hat sich gedacht, okay, 3-mal, das schaffe ich locker, ich gehe mal mit 7-mal los. Und dann zeige ich Jesus, wie gut ich bin, was ich für gute Vorsätze habe. Ich würde meinem Bruder nicht nur 3-mal vergeben, ich würde meinem Bruder sogar 7-mal vergeben. Damit wäre ich doch bestimmt der absolute Spitzenreiter in der Vergebungsrangliste. Und was macht Jesus? Jesus lässt Petrus ziemlich auflaufen, er spricht kein Lob aus, sondern er kassiert diesen großzügigen Vorschlag von Petrus einfach mal so ein. Von wegen 7-mal. Jesus fordert den 70-fachen Einsatz von seinem Jünger. Im Nachdenken über diesen Vers habe ich dann gemerkt, wow, Versöhnung und Vergebung, das birgt also richtigen Brennstoff in sich. Jesus fordert da ganz schön was von uns. Und auch dieses Gespräch zwischen Jesus und Petrus erzählt Jesus dann das Gleichnis von diesem Schalksknecht. Und am Ende des Gleichnisses spricht Jesus Christus folgende Warnung aus. Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte. was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Damit ist eine Sache geklärt. Vergebung ist Auftrag Gottes an uns. Da gibt es kein Wenn und Aber. Da helfen jetzt auch keine juristischen Winkelzüge. Da hilft kein Relativieren oder Spekulieren, wer als erstes am Zug ist. Ich habe eingangs schon meinen Traum genannt. Ich träume davon, dass Vergebung und Versöhnung als christlicher Markenkern in Gemeinde sichtbar wird. Ich träume von einer Gemeindelandschaft in Bremen und in Deutschland, von mir aus auch weltweit, in der Christen als Experten und Fachleute für Vergebung und Versöhnung anerkannt und stattbekannt sind. Unser Herr und Heiland wurde einmal von den Pharisäern gefragt, welches denn nun das höchste Gebot im Gesetz sei. Und darauf antwortet Jesus in Matthäus 22, 37 bis 39. Jesus aber antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gott lieben und den Nächsten sind gleichwertig. Dafür, dass Gott uns dafür die Kraft geben möge, dass Gott uns dazu ausrüsten und segnen möge, dafür werde ich gleich beten. Zuvor möchte ich noch einmal an die drei Ebenen erinnern. Die erste Ebene, Versöhnung mit Gott. Die zweite Ebene, Versöhnung mit mir selbst. Die dritte Ebene, Versöhnung mit anderen. Ich bete. Jesus, du bist unser großes Vorbild in Versöhnung. Durch dein Leiden am Kreuz, durch deinen Tod am Kreuz, hast du den Weg für unsere Versöhnung mit Gott freigemacht. Danke für diese große Liebestat. Danke, dass du für uns die Kraft der Versöhnung bereithältst. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.